Wenn es um Außenpolitik geht, ist es ein Fegefeuer der Eitelkeit.
Natürlich muss der Botschafter die Interessen seines Staates vertreten, aber er muss die Interessen des anderen Staates kennen.
Ich war beispielsweise mit Guido Westerwelle, der zu meiner Zeit Außenminister war, alles andere als immer einer Meinung. Und wir haben oft miteinander gesprochen. Wir haben dann auch sehr kollegial und dann auch sehr freundschaftlich miteinander gesprochen. Aber da muss der ein oder andere dann auch mal federn lassen. Das gehört auch dazu.
Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder der Podcast, wie ich es ja bekanntlich nenne, Gysi gegen Gutenberg. Diesmal wird es vielleicht ganz spannend. Wir reden über Außenpolitik, einerseits über die konkrete, auch über die Widersprüche zwischen Deutschland und Frankreich, aber andererseits auch werden wir ein ehemaliges Regierungsmitglied, nämlich den Herrn Freiherr von und zu Gutenberg, fragen, wie eigentlich Außenpolitik in so einer Regierung erörtert wird und was da bestimmt wird. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich eine Frage. Was hattest du denn für ein besonderes Erlebnis in der letzten Woche?
Hallo lieber Gregor, ich war vergangene Woche im ganz hohen Norden, also wirklich nochmal 1000 Kilometer nördlich des Polarkreises und hatte endlich nach vielen, vielen Jahren des vergeblichen Versuchens einmal die Polarlichter gesehen, die Nordlichter, und habe das wirklich als ein ganz besonders magisches und auch berührendes Erlebnis empfunden. Es war aber ganz interessant, da stand eine Gruppe um mich herum. Und nahezu alle haben zunächst ihre Enttäuschung Ausdruck gegeben, dass auf dem Handy diese Nordlichter sehr viel schöner aussehen würden als in der Realität. So, habe ich gesagt, warum kann man sich denn nicht einfach auch mal an etwas erfreuen? Und die haben es auch zum ersten Mal gesehen gehabt. So, dann ging die Geschichte allerdings weiter. Das ist tatsächlich so. Also die Bilder, die wir wahrnehmen mit unseren Augen, sind schwächer ausgeprägt als das, was dann gedruckt wird oder was man dann letztlich als Foto auch sieht. Die gleichen Personen sind allerdings dann irgendwann aus der bitteren Kälte hereingegangen, um dann dort auf ihren Handys auch noch diese Bilder, die auf den Handys bereits schöner aussahen, auch noch zu bearbeiten, um sie dann doch vergleichsweise stolz an ihre Lieben zu schicken. Also einmal mehr zeigt sich, dass man sich offensichtlich manchmal sehr schwer tut, sich einfach nur an den kleinen und größeren Wundern unseres Alltages oder auch an den Besonderheiten, die man irgendwo wahrnehmen kann, auch mal einfach nur zu erfreuen und nicht gleich wieder nörgeln zu beginnen. Und es war der Siegeszug des Handys in unterschiedlichster Form, der sich an diesem Abend gezeigt hat.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Also das finde ich ganz interessant. Ich habe die Polarlichter leider auch noch nie gesehen, was ich wirklich bedauere, was mir also fehlt. Ich will da irgendwann mal hinfahren, weil man sie wirklich sehen kann. Und meine Erfahrung ist auch, dass alle Weltschönheiten in Natur nicht so schön sind wie auf den Fotos. Es gibt eine Ausnahme in Vietnam, das Mekong-Delta.
Da war ich nie.
Das ist dort noch schöner als auf den Bildern. Das ist wirklich selten. So, Cartelio, jetzt lass uns mal zur Außenpolitik kommen. Also ich verbinde das immer mit Interessen wie mit Begriffen wie Diplomatie, eigene Interessen, die Interessen des Gegenüber, Interessenausgleich, die Unterschiede zwischen demokratisch strukturierten Staaten und eher autoritär strukturierten Staaten, die man aber berücksichtigen muss, wenn man Diplomat ist. Alles nicht so einfach. Wir hatten, glaube ich, in Deutschland schon gute Außenminister und wir hatten auch schwache Außenminister, wenn ich mich recht entsinne.
So ist es. Ich kann dir da nur beipflichten. Außenpolitik natürlich wird mit Diplomatie in Verbindung gebracht. Eine der ältesten Kunstfertigkeiten politischen Handelns. Und es gibt unzählige Schriften darüber. Es gibt wunderbare Aphorismen und Anekdoten über die Diplomatie. einen sagen, Diplomatie ist die Kunst des Patrioten, für das Vaterland zu lügen, was ich einen sehr schönen Spruch finde. Oder was man glaube ich auch ansetzen kann, Diplomatie ist die Kunst, so zu tun, als täte man nicht so. Das ist mir auch gelegentlich widerfahren. Und das ist natürlich etwas, was dich im immer noch aktiven politischen Geschäft wahrscheinlich auch ständig begleitet. Außenpolitik ist zunächst natürlich erstmal damit verbunden, die Beziehungen zu einem oder auch mehreren Staaten zu pflegen. Und da gibt es tatsächlich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Begabungen. Und mir fallen einige großartige deutsche Außenminister ein und einige, die wirklich zum Amt getragen werden mussten, mehr oder weniger. Und manche, die, wo ich das Gefühl habe, das Amt auch eher als Selbstbestätigung missverstehen, als wirklich dem wahren Dienst nachzukommen. Was man aber sagen muss, Gregor, und ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, Deutschland zeichnet sich in einem Punkt wirklich aus, wir haben erstklassige Berufsdiplomaten. Also die, die uns vertreten dann in den Botschaften an unterschiedlichen Orten dieser Welt. Und da gibt es wirklich nur sehr wenige Ausreißer. Manchmal ist es so ein bisschen unglücklich, dass die Top-Positionen erst sehr spät in der Karriere besetzt werden. Also das ist dann beispielsweise Washington oder Paris und London oder Peking. Und man so manchmal das Gefühl bekommt, dass jemand noch so ein bisschen die letzten Züge seiner Karriere genießt und so ein bisschen der Schwung manchmal fehlt. Aber das ist eher die Ausnahme. Aber im Vergleich zu anderen Nationen sind diese Spitzenpositionen meistens sehr, sehr gut besetzt. Die Ausbildung ist hart. Das ist eine der schwersten Prüfungen, die man durchlaufen muss, um überhaupt genommen zu werden. Und wir werden außen gut vertreten, aber durch die gewählten politischen Vertreter leider nicht immer. Und ich frage mich, wie dein Eindruck ist. Du bist ja noch unterwegs in diesem Geschäft. Gerne können wir nachher auch mal drüber sprechen, wie sich es in der Praxis gestaltet. Da ist vieles auch unbekannt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie Außenpolitik wirklich sich im täglichen Ablauf erklären lässt. Und da habe ich auch die erstaunlichsten Erfahrungen gemacht. Aber da können wir gerne noch drauf zu sprechen kommen. Aber wie ist deine Erfahrung heute mit unseren Vertretern, mit der Diplomatie als solcher? Und du warst ja lange im Auswärtigen Ausschuss auch das sicher eine Erfahrung einer besonderen Art.
Ja, bin ja schon wieder im Auswärtigen Ausschuss. Das kenne ich. Also ich habe eigentlich nur wirklich interessante, intelligente Botschafterinnen und Botschafter kennengelernt, abgesehen von zwei Ausnahmen. Zwei, die waren eher unangenehm und wie ich fand auch ungebildet und waren auch an dem Land nicht wirklich interessiert. Die benenne ich jetzt nicht, das hätte ja was von Denunziation an sich. Das ist nicht mein Stil. Aber die habe ich auch kennengelernt. Aber die anderen, da gebe ich dir recht. Es gibt zwei Dinge, die die deutsche Diplomatie auszeichnen, warum alle anderen Botschafter in den Ländern immer unsere Botschafter beneiden. Und zwar ist das einmal die Goethe-Gesellschaft.
Goethe-Institut.
Das Goethe-Institut, weil die Verbindung herstellen zu der Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch zu den Künstlerinnen und Künstlern, was anderen Botschaftern so gar nicht möglich ist. Und dann gibt es noch etwas, das sind die parteinahen Stiftungen. Und da habe ich festgestellt, im Unterschied zum Bundestag, die Chefs der Stiftung der CSU, der CDU, der FDP, der SPD, von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken kommen im Ausland gut miteinander hin. Die kamen auch alle zu mir, zu einem Gespräch. Und zwar ist mir klar geworden, das schmiedet so ein bisschen zusammen, wenn man in der Anführungsstriche fremde Ausführungsstriche ist, als deutsche Vertreter natürlich unterschiedlicher politischer Gruppierungen, und die gehören ja auch nicht richtig zur Partei, sind aber parteinah, diese Stiftung. Und da haben mir Botschafter anderer Länder erzählt, also das ist fantastisch, die können gesellschaftliche Bindungen aufbauen zu den verschiedensten Bereichen, zu Gewerkschaften, zu Kirchen, zur Wissenschaft und so weiter. Und dadurch hat der deutsche Botschafter oder die deutsche Botschafterin wirklich einen großen Vorteil. Das muss man sehen. Außenminister habe ich verschiedene kennengelernt. Genscher war natürlich ein ausgezeichneter Diplomat und Außenminister. Mir hat man gesagt, nicht ganz von Anfang an, aber er ist es dann geworden. Das kann sein, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke in der Geschichte übrigens an Metternich, der ja weltberühmt geworden ist als Diplomat. Aber das lassen wir jetzt mal weg, das liegt ja schon lange zurück. Und dann habe ich einen schlechten Außenminister kennengelernt, das war Kinkel, der, glaube ich, auch überhaupt nicht diplomatisch war. Das war gar nicht seine Welt. Und dann habe ich natürlich Guido Westerwelle kennengelernt, der am Anfang wirklich Schwächen gezeigt hat, aber dann immer besser wurde. Er wurde dann immer besser, immer zielsicherer und ein guter Außenminister, was man nicht gleich gewusst hat und geahnt hat. Gab natürlich noch andere. Jetzt haben wir eine Außenministerin, die gerne mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt läuft, was, glaube ich, die Regierung anderer Länder nicht besonders mögen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich glaube, dass bei ihr sich der Begriff Diplomatie jetzt nicht in seiner Reihenform wiederfindet und wir uns auch nicht immer nur einen Gefallen damit tun, wenn wir und letztlich mit unserem Auftreten manchmal auch Gefahr laufen, die Kultur eines anderen Landes nicht so wertzuschätzen, wie man es wertschätzen könnte. Kritik ist notwendig, aber sie muss eben letztlich in der Form diplomatischer Tonalität kommen und die ist leider manchmal verloren gegangen. Ich habe durfte von einem anderen sehr umstrittenen, aber großen Außenpolitiker lernen. Das war Henry Kissinger, den ich oft erlebt habe, der einmal einen klugen Satz gesagt hatte, sagte, Außenpolitik ist eine Kunst, die wie ein Handwerk aussieht. Und das kann man zum einen als Koketterie begreifen, auf der anderen Seite letztlich vielleicht aber auch als eine sehr genaue Beschreibung, um was es eigentlich geht. Und was auch wichtig war, das hat er immer wieder wiederholt, Außenpolitik darf nicht auf eine einzelne Persönlichkeit zugeschnitten werden und zugeschnitten sein. Also das zeigt im Grunde den breiten Bogen, aber letztlich auch das Bedienen der Interessen eines eigenen Landes zu Hause, das dann sich wiederum nicht nur alleine in Parteiinteressen niederschlagen darf. Und da schlage ich jetzt nochmal so den Bogen, den du vorhin genannt hattest. Mir ging es ganz genauso auf meinen Reisen, dass fast eine Kumpanei unter diesen Stiftungen entstanden war. Das hing natürlich auch manchmal so ein bisschen von dem Ort ab, also in den großen westlichen Nationen waren oftmals Stiftungen auch natürlich schon sehr parteipolitisch getrieben. Aber woanders kam man dann durchaus zusammen. Das, was man aber auch sagen muss, was leider eine traurige Beobachtung ist, dass sowohl die Goethe-Institute als auch diese Stiftungen zunehmenden Repressionen in vielen Ländern ausgesetzt sind und oftmals auch geschlossen werden müssen. Bei den Goethe-Instituten kamen leider auch in den letzten Jahren Kürzungen hinzu, also jetzt Haushaltskürzungen von deutscher Seite, was ich für einen gewaltigen Fehler halte, weil es kaum eine bessere Visitenkarte eines Landes geben kann, als genau dieser Brückenschlag hin zur Kultur und hin zu jenen Kräften, die eine Gesellschaft ja eben zusätzlich auch noch ausmachen. Ist es richtig, dass Außenpolitik... Noch einer kommt mir auch noch in den Sinn. Das ist der große und auch damals ja natürlich umstrittene, aber auch hochintelligente Talleyrand, nicht? Also der mit Metternich ja auch zugange war. Und ist es denn richtig, Gregor? Ich glaube, er hat mal diesen wunderbaren Spruch von sich gegeben, dass Außenpolitik die Kunst sei, einem so lange auf den Zehen zu stehen, bis dieser sich entschuldigt. Ich finde das einen bis heute sehr klugen und scharfsinnigen Satz.
Also der Punkt ist ja folgender meines Erachtens. Also übrigens halte ich das für völlig falsch. Wir müssen mal an den Anfang zurückgehen. Die Goethe-Institute sind geschaffen worden, nachdem wir aufgrund der Nazi-Diktatur im Ruf in anderen Ländern völlig ruiniert waren. Nee. Und da hat man sich gesagt, wir müssen ja zeigen, dass es auch ein anderes Deutschland gibt. Also das Deutschland von Wolfgang von Goethe und von Friedrich von Schiller und natürlich von vielen, vielen anderen. Und deshalb war das, glaube ich, klug zu sagen, wir richten ein solches Institut ein, das in möglichst vielen Ländern auftritt und eben beweist, dass es auch ein anderes Deutschland gibt. Und ich sehe das wie du. Es ist wirklich kurzfristig, da die Mittel zu kürzen. Übrigens, auch wenn jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden musste, haben sie ja auch gemacht. Trotzdem sage ich, auch die parteinahen Stiftungen sind gerade im Ausland besonders wichtig, weil man da wirklich Beziehungen und Verbindungen hergestellt bekommt, Gespräche führen kann, die man ansonsten gar nicht zustande bekämen und schon gar nicht Leute wie wir, die mal für 3-4 Tage in das Land reisen. Und wenn wir nicht neben der Botschaft diese Einrichtungen hätten, die für uns Gespräche organisierten, würde das etwas ärmlicher verlaufen. Das Zweite, was ich sagen will, ist, natürlich muss der Botschafter die Interessen seines Staates vertreten. Aber Er muss die Interessen des anderen Staates kennen. Ja. Denn er kann nur wirksam die Interessen seines Staates vertreten, wenn er weiß, inwieweit er die Interessen des anderen Staates berücksichtigen muss und wo ein Kompromiss denkbar ist. Das heißt, wo man der Regierung des anderen Staates ein Stück entgegenkommt, weil man zumindest davon ausgeht, dass man dann auch eine Chance hat, das eigene Interesse in diesem Punkt durchzusetzen. Und das passiert inzwischen, zumindest seitens der Regierung, finde ich, viel zu selten. Und ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal eine solche Störung im außenpolitischen Verhältnis gegeben hat, wie gegenwärtig zwischen Deutschland und Frankreich. Ich meine nicht zu anderen Ländern, da gab es das ja häufig, aber das ist ja nur ein enger Verbündeter. Trotzdem registriere ich das alles ziemlich genau und auch, dass die Welt seit Ende des Kalten Krieges, was Außenpolitik betrifft, ziemlich durcheinander geraten ist. Früher gab es immer klare Maßstäbe. Es gab das Abkommen von Jalta, da waren die Einflusssphären der Sowjetunion festgestellt und die Einflusssphären der USA und auch Großbritanniens. Daran haben sie sich immer gehalten, militärisch sich nicht eingemischt, auch wenn sie scharfe Kritik geübt haben an dem, was die jeweils andere Seite machte. Und als das weggefallen ist, glaube ich, du kannst das aber anders sehen, dass der Westen dachte, wir haben den Staatssozialismus besiegt, so wie er war ja auch zu Recht besiegt, aber eigentlich können wir jetzt entscheiden, wie die Welt sich weiterentwickelt. Und da hat man den Süden unterschätzt. Da hat man auch andere Länder unterschätzt, die sich jetzt zum Beispiel rund um BRICS, also dem Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, versuchen zu organisieren. Du siehst das ein bisschen anders. Ich weiß, dass Argentinien wieder raus ist. Trotzdem bleiben 39 Länder übrig, die zum Teil jetzt schon Mitglied sind, es zum Teil werden wollen. Mich macht das alles ein bisschen unruhig. Oder der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Oder der Krieg, den wir jetzt am Nahen Osten erleben. Und da hat man immer den Eindruck, die Außenpolitik ist überfordert. Sie findet keine diplomatischen Lösungen. Zum Teil werden die auch gar nicht mehr angestrebt. Also mich macht das alles ein bisschen unruhig. Aber zusätzlich habe ich an dich die Frage, nachdem du zu dem logischerweise Stellung nehmen wirst, was ich gerade gesagt habe. Wie wird dann eigentlich im Kabinett, in der Regierung über Außenpolitik geredet? Oder ist das so, dass das immer vorher schon durch die Staatssekretäre alles abgestimmt ist und dann nickt man nur noch und macht nur noch einen Haken in der Kabinettssitzung? Wie läuft das ab? Ich habe ja nie an einer Sitzung einer Bundesregierung teilnehmen dürfen. Vielleicht war das auch ganz gut, dass ich nicht teilgenommen habe, wie dem auch sei.
Manche mögen erleichtert aufatmen, dass dem nie so gewesen ist. Ich hätte wahrscheinlich Spaß daran gehabt. Ich komme gleich dazu. Ich möchte trotzdem noch mal einen Punkt aufgreifen, den du benannt hattest. Es gab Momente in der Geschichte, in denen Außenpolitik überschaubarer und berechenbarer erschien. Aber ich will einfach mal nur daran erinnern, wenn wir mal ins 19. Jahrhundert zurückblicken, war Außenpolitik an Komplexität kaum zu übertreffen. Also das ist, du hattest ja vorhin schon Metternich genannt, ich hatte Talleyrand genannt, alles, was zu einem Wiener Kongress führte, die Kriege, die uns umgeben haben in der damaligen Zeit, die Komplexität, die ein Bismarck aufbauen musste, von denen seine Nachfolger völlig überfordert waren, um überhaupt all dieses Flechtwerk zusammenzuhalten. Manche sagen, da wurden bereits die ersten Lunten angezündet, die dann auch in den Ersten Weltkrieg führten. Das ist natürlich alles sehr umstritten. Und ich bin auch ein Freund davon, dass wir Verträge und Vertragsstrukturen oder Abkommen haben, an die sich dann irgendwann auch alle halten. Dass BRICS entstanden ist, ist sicher ein Ausdruck unserer Zeit, einer multipolaren Welt, nicht mehr einer bipolaren Welt, einer unüberschaubar gewordeneren Welt. Und es ist gleichzeitig natürlich immer noch eine lose Interessensgemeinschaft, wo es auch viele Gegensätze gibt und man erstmal sehen muss, wo das Ganze hinführt. Es ist allerdings auch jetzt nicht nur dem teilweise ja nicht nur geschickten Auftreten des ja heute nicht mehr so bestehenden Westens geschuldet, sondern letztlich auch einer zunehmenden Ablehnung bestehender institutionalisierter Formen wie der Vereinten Nationen und ihrer Gremien und anderen, wo man ja sagen könnte, eigentlich könnte da ein Großteil davon auch aufgehoben sein, ist natürlich auch eine Schwäche. Und also es sind viele Punkte, die in deine Beobachtungen da auch mit hineinragen, die man so und so am Ende auslegen kann. Und die dann natürlich auch Gegenstand, und jetzt mache ich mal den verwegenen Schritt hin zu deiner zweiten Frage, wie wird das diskutiert, wie findet das in einer Bundesregierung statt? Da muss man sich einer Sache bewusst sein, die vielen gar nicht so bekannt ist. Die Außenpolitik ist zunächst einmal nicht die alleinige Domäne des Außenministers und des Außenministeriums, sondern die Federführung für die Außenpolitik liegt und heute mehr denn je, auch in den letzten zwei Jahrzehnten mehr denn je, kann auch ein Stück weit noch weiter zurückgehen, aber es ist eine solche Entwicklung, liegt im Bundeskanzleramt. Und jetzt gibt es den großen Apparat des Außenministeriums, einen vergleichsweise winzigen Apparat im Bundeskanzleramt, die durch den Abteilungsleiter für diese Fragen letztlich mit abgebildet wird, der sicher auch immer ein Diplomat ist und der sich natürlich aufgrund der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers aber auch dann entsprechend mit seinen Kollegen abzustimmen hat. Aber wenn es um Außenpolitik geht, ist es ein Fegefeuer der Eitelkeiten, lieber Gregor. Jeder hat irgendwie zu diesen größeren Fragen, zu den außen- und sicherheitspolitischen Fragen, das Bedürfnis, sich einzubringen in einem Kabinett. Ich war Verteidigungsminister, da wurde immer mal gerne gesagt, um Gottes Willen, daneben Außenminister. Aber Verteidigungspolitik ist in nicht unerheblichem Maße auch Außenpolitik. Und wenn es zu einer gewissen Zeit, jetzt sagen wir mal, nicht wirklich durchsetzungsstarke Außenminister gibt, dann fühlt sich ein Verteidigungsminister aufgerufen, sich natürlich auch entsprechend einzubringen. Das Entwicklungsministerium betreibt Außenpolitik natürlich, aber eine ganz andere und nicht immer komplementäre zu jener des Verteidigungsministers oder des Auswärtigen Amtes. Auch da gab es immer wieder den Streit, sollte man nicht eigentlich das Entwicklungsministerium aufgehen lassen im Außenministerium, weil es so viele Ressourcen bindet und einfach wieder nur Steuerzahlerkosten und. Der Streit ist nie wirklich komplett durchentschieden worden. Bei jeder Regierungsbildung wird es aufs Neue diskutiert. Heute gibt es weiterhin beide Ministerien. Das hat auch seine Berechtigung zu einem großen Teil. Dann gibt es die Nachrichtendienste, die etwas informeller, aber gleichzeitig außenpolitisch natürlich auch draußen tätig sind. Und es gibt bei den wirklich aktuellen und sicherheitsrelevanten Fragen.
Darf ich da mal eine Zwischenfrage an dich stellen?
Ja, mach das gerne. Und dann sag mir aber dann erinnere mich daran, dass ich noch einen Punkt habe.
Was ich gar nicht verstehe. Der Bundesnachrichtendienst untersteht, soviel ich weiß, dem Kanzleramt.
Dem Innenminister.
Ja, dem Kanzleramt. Mhm. Der Verfassungsschutz untersteht der Bundesinnenministerin. Mhm. Und ich glaube, der militärische Abschirmdienst untersteht dem Minister für Verteidigung.
Dem Verteidigungsministerium.
Ja. Das heißt, drei Geheimdienste, die eine verschiedene Unterstellung haben. Natürlich soll das dann im Kanzleramt koordiniert werden. Aber ist das nicht extrem schwierig, wenn drei verschiedene Minister, sage ich mal, zuständig sind für drei verschiedene Geheimdienste?
Ja, jetzt muss man natürlich auch hier unterscheiden. Also der Verfassungsschutz ist natürlich im Wesentlichen auf das Innere unseres Landes gerichtet. Der Bundesnachrichtendienst befasst sich im Wesentlichen mit den Fragen außerhalb unseres Landes, aber natürlich auch mit den Rückwirkungen darauf. Und der militärische Abschirmdienst ist einer, der ursprünglich auch dafür zuständig war, die Gefährdungen, die es innerhalb des Apparates, des militärischen Apparates geben kann, aber dann auch, wenn Truppen im Auslandseinsatz sind, auch dort unterstützend tätig zu sein. Also im besten aller Fälle wirkt man komplementär und hat hoffentlich einen entsprechend begabten Bundeskanzleramtsminister, einen Kanzleramtsminister, der gleichzeitig der Koordinator der Bundesnachrichtendienste ist. Das ist die Aufgabe, die dort angesetzt ist. Da gibt es natürlich dann auch mal den ein oder anderen Schlumpf und Schluri, die jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht mit der notwendigen Entscheidungskraft ausgestattet sind und denen dann solche Dienste auch mal hübsch auf der Nase herumtanzen. Momentan, glaube ich, macht das ein Wolfgang Schmidt in meinen Augen sehr gut angesichts der Komplexitäten, die da gegeben sind. Es gibt aber noch einen Apparat, von dem auch wenige wissen. Lass mich ganz kurz nochmal, ich komme gerade nochmal, weil die da auch mit hineinspielen, weil der Apparat ist wichtig. Das ist der sogenannte Bundessicherheitsrat. Der tagt geheim und besteht aus einigen Ressortministern, die auch über die genannten hinausgehen. Da ist auch der Bundesinnenminister dabei, da ist der Bundesjustizminister dabei unter anderem. Und dann gibt es noch beratend, können die Dienste mit hinzukommen, der Generalinspekteur der Bundeswehr und beispielsweise auch der Pressesprecher des Bundeskanzlers. Und dort werden dann entweder bei ganz großen Sicherheitslagen, wie beispielsweise nach 9/11 oder bei großen Dingen, die stattfanden in Afghanistan, während wir dort im Einsatz waren, oder ich bin mir sicher jetzt auch, als der Angriff auf Gaza auf Israel stattgefunden hatte und während der Ukraine-Krise, plus großen Rüstungsentscheidungen werden dort getroffen, insbesondere werden die Rüstungsexporte dort verabschiedet. Auch das ist ja eine große, sicher sehr umstrittene, aber eine große außenpolitische Frage eines notwendigerweise geheimtagenden Gremiums, Aber eines, wo dann natürlich schon die unterschiedlichen Positionen sehr offen auch ausgetragen werden. Im Gegensatz zu einem Kabinett, eine Kabinettssitzung, das muss man den Menschen erklären, ist eine Sitzung, wo im Wesentlichen alles im Vorfeld vorbereitet und abgeräumt ist und wo die meisten Entscheidungen das einfach nur mit einem Haken versehen werden. Also die Diskussionen und die Streitigkeiten, die es sehr wohl gibt, die finden im Vorfeld statt. Und dann müssen sich die Staatssekretäre oder die Staatsminister der jeweiligen Ministerien darauf einigen, welche Linie man dann insgesamt verfolgt, weil kein Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin ein Interesse daran hat, dass nach außen das Bild einer zerstrittenen Kabinettssitzung vermittelt wird. Den Streit gibt es davor.
Ja, das konnte,
während der Sitzung geht es meistens wahnsinnig langweilig zu.
Aber sag mir trotzdem eins. Mal angenommen, du hattest in deiner Zeit als Bundesverteidigungsministerium zu irgendeinem Punkt eine andere Auffassung als der Bundesaußenminister. Schickst du dann deinen Staatssekretär los, dass der mit dem anderen Staatssekretär spricht? Oder kam es auch vor, dass du dann selbst den Außenminister angerufen hast? Oder macht man das eher auf einer anderen Ebene?
Also selbstverständlich nimmt man dann, wenn es keine anderen Möglichkeiten der Eindämmung eines Streites gibt, den Telefonhörer in die Hand oder man setzt sich irgendwo zusammen und diskutiert das dann entsprechend aus. Das kam nicht nur einmal vor. Ich war beispielsweise mit Guido Westerwelle, der zu meiner Zeit Außenminister war, alles andere als immer einer Meinung. Und wir haben oft miteinander gesprochen. Wir haben dann auch sehr kollegial und dann auch sehr freundschaftlich miteinander gesprochen. Aber da muss der ein oder andere dann auch mal federn lassen. Das gehört auch dazu. Aber das ist natürlich eine strategische Frage. Wenn man merkt, es entsteht ein Streit, sofort den Telefonhörer in die Hand nimmt, hat man natürlich auch keine Eskalationsstufen mehr.
Ja.
Und demzufolge ist es schon wichtig, dass man oftmals auf der Fachebene Dinge erstmal ausdiskutieren lässt. Und um dann am Ende zu sagen, okay, jetzt müssen sich die beiden Chefs des Ministeriums dann auch mal zusammensetzen und hoffentlich das dann zustande bekommen. Und wenn die sich nicht einigen können, dann ist ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gefragt. Wenn man dann allerdings Bundeskanzler hat, die dazu neigen, auch zu lavieren, wird es nicht einfacher.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Aber hör mal zu, was mich interessiert, ich glaube, das war doch in deiner Zeit. Als der Sicherheitsrat beschloss, dass die USA und Großbritannien und Frankreich militärisch eingreifen dürfen in Libyen, hat sich ja Deutschland der Stimme enthalten. Was ein ungewöhnlicher Vorgang war. Ich habe das immer Guido Westerwelle positiv zugerechnet. Dann ist mir aber von dem deutschen Botschafter bei der UNO erklärt worden, dass sich ganz stark auch Angela Merkel eingemischt hätte in die Frage und natürlich zusammen mit Westerwelle und zum Schluss entschieden hat, Stimmenthaltung. Was mich interessiert, wird sowas dann im Kabinett diskutiert, weil man sagt, Mann, wir machen ja eine Stimmenthaltung bei etwas, wo Großbritannien, Frankreich, USA einer Meinung sind? Oder machen die das so unter sich aus? Und wenn ich jetzt theoretisch Bundesjustizminister wäre, würde ich zufällig aus den Zeitungen erfahren, dass das so entschieden worden ist.
Also eine solche Entscheidung, das hängt immer ein bisschen davon ab, ob sowas eine Kabinettsentscheidung braucht, des gesamten Kabinetts. Das hat unterschiedliche Voraussetzungen. Es war übrigens diese, von der du gesprochen hast, das war gerade ein paar Wochen nach meinem Rücktritt. Also da war ich tatsächlich nicht mehr beteiligt an dieser Entscheidung. Ich war da auch nicht ganz der Meinung von Guido Westerwelle zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass man gut, wie bei vielen Dingen kann man sich auch da in diese oder jene Richtung lehnen. Aber faktisch ist es auch bei dieser Entscheidung so gewesen, dass die zuständigen Ressortminister sich zunächst einmal abgestimmt haben, dass im Wesentlichen da die Auseinandersetzung in meinen Augen zwischen Guido Westerwelle und dem Kanzleramt stattgefunden hat. Und dass Ob dann der Bundessicherheitsrat für diese Frage tagte, das weiß ich nicht, weil ich da nicht mehr dabei war. Wenn er nicht getagt hat, wird die Bundeskanzlerin am Ende gesagt haben, in diese Richtung geht es. Und im Zweifel die anderen Kabinettsmitglieder informiert haben. Davon gehe ich aus. Also, aber auch es kommt gelegentlich schon auch vor, dass man vollkommen überrollt und überfahren wird und es wirklich am nächsten Tag in der Zeitung liest oder manchmal sogar vor 2 Stunden vor Verkündigung der Entscheidung in der Zeitung liest, weil halt irgendjemand sein Wasser nicht halten kann, der lieben Kollegen, und sie glauben, den Ruhm mit nach Hause ziehen zu wollen. Ich glaube, dass es bei der Frage auch nicht ganz ausgeschlossen ist, dass gewisse Eitelkeiten eine Rolle spielten, wer sich jetzt, sagen wir mal, die Enthaltungskrone aufs Haupt setzen durfte. Also das ist dann wiederum Politik und wir haben es mit Menschen zu tun.
Also für mich ist ja ein Umstand interessant, den ich gerne noch erörtern würde. Das liegt aber wieder an meinem Leben und an meinen Erlebnissen. Also den Jüngeren muss ich das erklären. Zunächst gab es offiziell überhaupt keine Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Es soll zwar geheim immer einen Staatssekretär dort bei Adenauer gegeben haben und bei Ulbricht, die sozusagen nur zuständig waren, einen heißen Krieg zu verhindern, dass da also eine Grenze nicht überschritten wird oder so. Aber das weiß ich alles nicht. Und das galt die Hallstein-Doktrin. Das heißt, die Bundesrepublik erklärte, wenn ein Staat diplomatische Beziehungen zur DDR aufnimmt, brechen wir unsere diplomatischen Beziehungen zu diesem Staat ab, auch die wirtschaftlichen. Einzige Ausnahme war die Sowjetunion, weil Adenauer nach Moskau fuhr und der bekam die Kriegsgefangenen zurück. Und die Bedingung war, dass die Sowjetunion sowohl dort als auch dort eine Botschaft haben muss. Und das hat dann Adenauer gemacht. Die einzige Ausnahme. Ich weiß übrigens nicht, erinnere ich mich nicht, wie das mit Jugoslawien war, denn wir hatten ja diplomatische Beziehungen zu Jugoslawien. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das ist keine jugoslawische Botschaft. Aber vielleicht gab es da nur eine Handelsvertretung oder ein Generalkonsulat, keine Ahnung. So, und dann kam der Mauerbau. Und Egon Bahr hat mir kurz und knapp erklärt in seiner Art, sagte er, naja, wissen Sie, die DDR hat sehr gute Ärztinnen und Ärzte und Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet. Und die kamen dann immer zu uns, denn wir waren freier und außerdem zahlten wir bessere Gehälter. Das fanden wir sehr praktisch, sagte er also zu mir. Und dann kam plötzlich die Mauerbau und dann kamen die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr, die Ingenieurinnen und Ingenieure auch nicht. Und plötzlich haben wir begriffen, wenn wir nicht anfangen, mit der Regierung zu reden, können wir für die Ostdeutschen nichts verbessern und für die Westdeutschen, die Beziehungen nach Ostdeutschland haben, auch nicht. So entstand dieses Wandel durch Annäherung. Mit dem Grundlagenvertrag und so weiter. CDU, CSU konnten das nicht leisten, das wäre mir völlig klar, wenn du die ganze Zeit im Sinne der Hallstein-Doktrin gewirkt hast, kannst du nicht plötzlich sagen, über Nacht, du machst jetzt das Gegenteil. Das heißt, es musste einen Regierungswechsel geben hin zu Willy Brandt und dann konnte Helmut Kohl das wiederum übernehmen, nachdem lange genug die Sozialdemokratie regiert hatte. Jetzt kommt meine Frage. Im Verhältnis zur DDR haben Sie immer Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, naja, wenn ihr dringende Familienreisen wenigstens zulasst, dann kriegt ihr den Kredit und jenen Kredit. Das heißt, Sie haben immer etwas angeboten, wo Sie wussten, dass die DDR daran interessiert ist. Und da hat die DDR diesen Kompromiss gemacht. Oder sie hat plötzlich Korrespondenten auch der ARD und des ZDF zugelassen, die es ja vorher in der DDR gar nicht gab. Also immer so ein Stück Veränderung in der DDR. Heute diskutiert man nur noch über Sanktionen. Zum Beispiel, ich glaube, dass China und Indien wichtige Staaten werden, auch bei der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine. Das ist jetzt aber erstmal egal. Also müsste man versuchen, die Regierung dafür zu gewinnen. Wenn man aber Sanktionen jetzt sogar gegen Indien festlegt und gegen China sowieso, dann erreicht man doch nichts. Denke ich so falsch? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil ich nun durch die DDR die Erfahrung gemacht habe, wie sie sich wirklich geändert hat. Schritt für Schritt, immer kleine Schritte, aber es waren immer Angebote, die dann auch den Charakter der DDR verändert haben, wenn man so will, letztlich bis zum Untergang. Das ist nun wieder was anderes. Aber deshalb bin ich so ein diplomatischer Anhänger von nicht überzogenen, aber gewissen Angeboten, um die Gesellschaften zu verändern. Bei Sanktionen stelle ich immer fest, die werden immer sturer dann, die Länder. Zumindest versuchen sie es. Zwar stören sie die Sanktionen, das stimmt, aber da ist der Erfolg geringer als bei Wandel durch Annäherung.
Also der Wandel durch Annäherung hat ein paar Jahrzehnte gedauert, das dürfen wir nicht vergessen. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis ein zynisches, menschenverachtendes Regime letztlich gestürzt wurde. Und was letztlich, ob der Wandel durch Annäherung dafür der ausschlaggebende Punkt war oder ob es wirklich die Kraft der Menschen in der damaligen DDR war, die sich aufgerufen fühlte, das zu tun, da warst du näher dran, das weißt du besser.
Und die Veränderungen der Sowjetunion waren entscheidend.
So, das kommt eben auch nochmal mit dazu. Und auch da war ein Wechsel an der Spitze in der damaligen Sowjetunion nicht unmaßgeblich und jetzt nicht nur alleine die Tatsache, ob man sich mit Sanktionen oder Nicht-Sanktionen begegnet. Mein Eindruck ist der, Gregor, ich bin, und wir haben das ja auch schon einige Male diskutiert, ich bin mit dir einer Meinung, dass Sanktionen alleine ein untaugliches politisches und diplomatisches Mittel sind. Sie haben auch mit der Grunddefinition von Diplomatie herzlich wenig zu tun. Und die meisten Sanktionen als solches sind auch per se nicht wirkungsvoll. Der wirkungsvollste Teil einer Sanktion ist meistens erst dann, wenn man anbietet, sie wieder zurückzunehmen. Und dann kann man natürlich die Begründung fahren, dass es richtig war, sie zu installieren. Aber nochmal, das ist immer wieder auch vom Einzelfall abhängig. Und gleichzeitig glaube ich aber schon, dass bei den Fragen, die du andiskutiert hattest, oder ich bin sogar überzeugt davon, ich sitze zwar jetzt nicht in den Botschaften, aber dass die Vertreter unserer Außenpolitik in diesen jeweiligen Ländern und auch aus der Regierung heraus sehr wohl, und das ist ja eine Grundaufgabe, die jeder Diplomat hat, die unterschiedlichsten Spielarten des Aufeinanderzugehens und jetzt nicht nur der Strafe, sondern im Englischen sagt man ja, dass man mit Sticks and Carrots arbeitet, also dass man auch mal mehr Karotten in der Hand hat, als immer nur mit den Sticks zu wedeln, die uns Deutschen ja sowieso gar nicht so gegeben sind. Also wir haben eben nicht die Möglichkeiten, Drohungen auszusprechen in einer Form, wie das manch anderer Staat auf dieser Welt kann. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich schon noch immer mal wieder Regime, die für keine Form der Diplomatie zugänglich sind, nicht? Also das ist, die einfach auch jeden diplomatischen Erfolg mit den Füßen getreten haben. Einer davon sitzt in Moskau. Also ich meine, das mag nicht die Begründung für Sanktionen sein, aber es ist natürlich zeigt die Schwierigkeit, vor der man da steht und dass man wirklich mit sehr, sehr unterschiedlichen Mitteln arbeiten muss. Ich glaube übrigens, weil wir über Diplomaten reden, dass wir mit Alexander von Lambsdorff derzeit einen exzellenten Botschafter in Moskau sitzen haben. Mein Eindruck ist allerdings auch der, Gregor, dass wenn wir von den Diplomaten sprechen, die jetzt vor Ort in diesen Staaten sind, insbesondere die deutschen Diplomaten, dass die nicht alleine den Auftrag haben, über Sanktionsregime mit diesen Nationen zu sprechen, sondern dass man da sehr wohl die ganze Klaviatur weiterhin fährt. Dann muss man aber leider auch sehen, dass es Staaten gibt, die und auch Regierungschefs gibt, die heute auch gar nicht mehr zugänglich sind für irgendeine Form des Konsenses und des diplomatischen Kompromisses. Einer davon sitzt in Moskau. Und er hat das über die Jahre hinweg immer wieder gezeigt. Das darf und kann keine Rechtfertigung für Sanktionen alleine sein, aber es zeigt die ganze Komplexität und Schwierigkeit. Umso wichtiger ist es, dass man Spitzendiplomaten dort sitzen hat und dass die auch eine gewisse Freiheit haben, darin Dinge auszutarieren und Dinge, also oder zumindest Dinge anzutesten, wo man ein Gefühl dafür bekommt, was man dann zurückmeldet in die Regierungszentrale, dass man sagt, da ist Bewegungsspielraum, da ist eine größere Bereitschaft, weil das hast du vorhin vollkommen richtig angesprochen. Auf der 2- bis 3-tägigen Reise einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers oder einer Außenministerin in irgendein Land kann man nicht die Eindrücke gewinnen, die die Diplomaten vor Ort haben. Deswegen brauchen sie eine gewisse Beinfreiheit vor Ort. Und ich glaube, dass die schon verantwortungsvoll wahrgenommen wird. Schwierig ist es, wenn man sie dann verbinden und verknüpfen muss mit anderen Nationen. Und leider, es bleibt eine Tatsache, Nationen vertreten zunächst mal ihre ureigensten Interessen und manchmal leider die Interessen irgendwelcher Machthaber, die an der Spitze stehen und sehen erstmal selten das große Ganze, das dahinter steht. Und umso wichtiger ist eben, dass die Außenpolitik auch von unserer Seite immer wieder sich auch ein Stück weit unterscheidet, dass wir sagen, uns geht es auch letztlich um eine friedlichere Welt, die ihre Rückwirkungen dann auf unser Land hat, aber nicht alleine zunächst einmal um unser Land, sondern wir können uns nur eingebettet im großen Ganzen sehen. Und wenn man mal Härte zeigen muss, muss man allerdings auch in der Lage sein, Härte darstellen zu können. Und da sind wir leider nicht besonders gut aufgestellt.
Also ich will ja nur sagen, es gibt ja noch zwei Sachen, die ich spannend finde. Einerseits, der Bundespräsident reist ja.
Gerne und viel.
Früher reiste immer der Außenminister mit. Das ist heute sehr, sehr selten der Fall. Und ein Staatssekretär reist mit. Mich interessiert immer, wie der Kanzler, der Bundespräsident und die Außenministerin, wie die das abstimmen, damit die so in etwa das Gleiche sagen, wenn sie nach Griechenland oder nach Ecuador oder wo auch immer hinfahren.
Noch schwieriger ist es, sich abzustimmen, wer eigentlich mit welcher kaputten Maschine fliegt. Ja. Also dafür war ich ja auch mal zuständig. Das war die Zuständigkeit des Bundesverteidigungsministers, diese vollkommen abgesiffte Flotte damals. Wir hatten tolle Leute, die geflogen sind, aber die Maschinen waren in einem erbärmlichen Zustand und diese Dinger sind ja ständig stehen geblieben. Dann habe ich damals noch neue bestellt, bin dafür durch Sonnenmond und Sterne geprügelt worden, wie man so viel Geld ausgeben kann. Was ist die Folge? Jetzt bleiben die Maschinen immer noch stehen, die neuen, die wir auch haben. Das ist, glaube ich, einer der größten logistischen Leistungen, die immer wieder schieflaufen. Ganz toll.
Übrigens, die Sondermaschine von Erich Honecker wurde in Bonn übernommen. Die soll so erstklassig gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hat mich aber nicht gewundert. Aber das Zweite, was mich interessieren würde, die meisten Botschafterinnen und Botschafter werden ja so etwa nach 3 Jahren ausgewechselt. Und zwar, weil es die Theorie gibt, wenn du Botschafterin und Botschafter zu lange in einem Land bist, vertreten die nicht mehr die Interessen deines Landes gegenüber dem anderen Land, sondern fangen an, die Interessen des anderen Landes gegenüber dem eigenen zu vertreten. Es gibt eine berühmte Ausnahme, das war der sowjetische Botschafter in den USA, der über 20 Jahre dort saß. Den haben die nie ausgewechselt. Was mich nur interessiert, ist das wirklich so, wenn man dann eine Weile lang da sitzt, dass sich die Sicht, der Blick verändert wegen der anderen Kultur, der anderen Gespräche, sodass diese Auswechslung wirklich Sinn macht? Oder ist das nicht ein bisschen überzogen?
Also da gibt es solche und solche und ich habe auch beide Fälle erlebt oder sehr unterschiedlich. Fälle. Also solche Diplomaten, auch jetzt von anderen Ländern, die, sagen wir mal, etwas länger in dem Land waren oder auch gerade auf der Bruchkante zu 3 Jahren, die sich in den 3 Jahren, weil ich sie in diesen 3 Jahren auch mitverfolgt habe, schon in ihrer Denkweise sehr verändert haben. Sehr viele der Argumentationsmuster des Gastlandes letztlich an- und aufgenommen haben. Das ist ja vom Prinzip her erstmal nicht falsch, wenn man die Argumentation kennt, aber man sollte letztlich zu seiner eigenen Argumentation noch in der Lage sein. Die Regel ist es nicht. Ich glaube, dass diese Zeiträume vom Grundsatz her nicht ganz falsch sind, aber dass man die Flexibilität haben sollte, wenn man einen wirklich erstklassigen, hoch anerkannten Mann oder Frau vor Ort sitzen hat, dass man auch in der Lage sein kann, da zu verlängern. Im Übrigen gab es zum Beispiel immer auch ganz, ganz lange Perioden Vertreter arabischer Länder in den USA. Also zum Beispiel auch Dynastien. Heute ist die Botschafterin Saudi-Arabiens eine, deren Vater schon knapp 20 Jahre in den USA Botschafter war. Die sind in den USA ausgebildet worden. Also da ist auch interessant zu sehen, wie sich da dann auch Verflechtungen entsprechend ergeben. Was diese 3 Jahre natürlich auslösen, ist, dass, das ist also nochmal eine Randnotiz, ist, dass es kaum einen familienfeindlicheren Job gibt, als Botschafter zu sein oder Soldat oder Soldatin und die ganze Zeit in der Welt herumversetzt zu werden. Die sind dann immer wieder ganz froh, wenn sie wieder mal nach Berlin zurückkehren können. Auch das gehört natürlich dazu, dass man letztlich auch da eine Stabilität hineinbringt.
Lieber Karl Theodor, wir beide sind, was Ehen betrifft, keine geeigneten Vorbilder für unsere Gesellschaft, wenn ich das mal ganz nebenbei erwähnen darf, ohne dass wir Botschafter hier waren. Also man kriegt es auch anders hin.
Gereist sind wir allerdings auch viel.
Funktioniert. Ja, aber das stimmt allerdings. So, wir müssen zum Ende kommen. Ich fand das ein spannendes Gespräch über Außenpolitik. Wir haben wenig jetzt über das Verhältnis Deutschland-Frankreich gesprochen.
Das nehmen wir uns nochmal vor.
Die Zeit läuft ab. Das können wir ja nochmal extra machen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie uns nicht nur so erleben können, wie Sie das jetzt durch Zuhören gemacht haben, sondern Sie können uns auch live erleben. Da gibt es 3 Daten, da muss ich natürlich nachgucken, weil ich bei den Daten ja nie so sicher bin, wie man sicher sein sollte. Also
nicht so sicher wie bei der E-Mail-Adresse.
Das kommt ja noch. Am 28. Juni treten wir beide in Berlin im Admiralspalast auf. Am 5. Juli treten wir beide im Theater am EGI in Hannover auf. Und am 4. September treten wir beide in Dienstlaken im Burgtheater auf. Vorverkauf gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen Und natürlich können Sie auch einen Link zu den Ticketshops starten. Wir wissen beide nicht, was das ist, aber es macht ja nichts. Sie können das auf jeden Fall und sich da ebenfalls Karten besorgen. Und jetzt, Karl Theodor, es ist deine Aufgabe, den Menschen zu erklären, wie sie sich an uns wenden können, ihre Zufriedenheit oder auch ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, die du seit geraumer Zeit kennst und die du sicherlich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen wirst.
Meine Güte, dieser liebevolle diplomatische Unterton. Also das sind ja fast außenpolitische Qualitäten. Aber nur in dem Sinne, dass man es so sieht, Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut, nicht? Also das hast du jetzt gerade bei mir gemacht. Ich weiß, es fängt, glaube ich, nicht mit www an, sondern die Leute denken immer, wir sind vollkommen verblödet, das sind wir auch. Aber nachdem wir uns ja wirklich, doch ein bisschen...
Hat mich schon mal einer angesprochen, wir sollen noch den Scherz sein lassen. In Wirklichkeit vergessen wir es immer wieder.
Wir vergessen es immer wieder, weil wir uns ja konzentrieren auf unser Gespräch und dann muss man plötzlich sowas abrufen. Ich glaube GGG, nicht? Also soweit waren wir schon. Nicht www.
GGG.
At
Open Mainz.
Punkt.
Punkt. Also ggg@openmainz.com. Ich hoffe, dass das richtig
Punkt,
ist.
Punkt Media, glaube ich, oder Media.
Du hast recht. Also nochmal, ggg@openmainz.media.
Bravo. Letztes Mal hatten wir schon darauf hingewiesen, dass es gibt eine Nominierung für den Deutschen Podcast-Preis. Wenn es um Podcast geht, können nur wir gewinnen, weil es nur einen Podcast gibt. Es gibt allerdings leider viele Podcasts. Und wenn Sie den Podcast nicht auf den letzten Platz unter den Podcasts sehen wollen, können Sie in den Shownotes auch darüber abstimmen, dass wir ganz diplomatisch uns irgendwo hinbewegen, an woran Sie sich erfreuen und woran wir uns erfreuen. Danke für Ihre Treue und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Mainz Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.